Ja, ich bin so verliebt, verliebt ins Regime. Drum habe ich mich hier gediegen, verdient, postiert. Direkt vorm Reichstag bin ich postiert. Ah nein, sorry. Es fällt schwer, jetzt die Worte zu finden, denn mir quillt das Herz über von diesem Wochenende, ja. Man musste sich schinden bei der DKP beim Fest. Ich hatte eine lange Schicht übernommen, aber das war ein Test, das war eine Feuerprobe. Die ist mir gut bekommen. Und als Arbeiter nämlich, ja verdammt, wir sind doch alle Arbeiter. So sagte mir eine Genossin aus Cottbus. Ihr Name bleibt natürlich ungenannt. Wir sind hier ja, na, wir wollen ja niemanden in Gefahr bringen, sind ja Repression ausgesetzt als Kommunisten unter diesen Zuständen. Und das eben die Dinge, mit denen wir rechnen müssten. Aber sie sagte ja, verdammt nochmal, diese scheiß Unterscheidung immer zwischen Arbeitern und Angestellten. Das hat sie so angekotzt. Nämlich damals schon in der DDR. Und deshalb hat sie, obwohl sie irgendwie den Sozialismus unterstützt hat und das Positive gesehen hat, auch ein bisschen mit diesem Regime dort drüben gefremdelt, sagte sie. Einfach weil sie als Ingenieurin, ja, sie konnte nicht begreifen, warum soll es immer nur um die gehen, die was schaffen mit den Händen, und dass die drüber stehen und sich begreifen als die Elite, die Arbeiter. Aber am Ende ist es doch das Gleiche. Wir beide müssen sich erweisen. Sowohl die Intelligenz als auch die, die es bringen mit den Händen. Und das finde ich einen sehr gut klugen Gedanken. Nur ich versuchte ihr dann klarzumachen, und sie hat das auch verstanden, dass man leicht mal übers Ziel hinausschießt, wenn man halt ein Unrecht aus der Vergangenheit, da steckten einen die Unterdrücker ins Verlies, und das will man jetzt ungeschehen machen und umkehren. Und genau das, glaube ich, ist es auch mit dem sozialistischen Regime. In diesen Fragen, ja gut, ist man vielleicht leicht drüber hinausgeschossen und hätte mal an diesen Tagen besser alle angesehen als Genossen. Und nicht so einen Unterschied gemacht, ne, zwischen den Intelligenzarbeitern und den händischen Arbeitern. Aber das ist nur zu erklären aus der Gewalt des Imperialismus, dass man dann den Spieß rumdrehen muss. Und wie sie, die Genossin, mir dann erklärte, naja, bei ihren Kindern, da beschwerte sich der eine, dass er immer gehänselt wurde oder jemand ihm die Mütze wegnahm. Und später sah sie aber, wie er das Gleiche tat und bei einem anderen, bei anderen Mitschülern das hat. Und genau das ist es dann. Die DDR beschwert sich, oder der Sozialismus generell, dass die Arbeiter immer so niedergestellt werden und unterjocht und so ausgezehrt, ausgebeutet, ausgelocht, bis sie einfach heute und ja, morgen nichts mehr haben als Sorgen. Und deshalb will er den Spieß rumdrehen, meine ich, und ja, die Arbeiter über alles stellen. Aber das geht eben auch nicht, sondern der geniale Gedanke am Marxismus ist ja, dass wir alle nur Arbeiter sind. Nur manche Menschen haben das halt noch nicht erkannt, nämlich die Bourgeois. Und die müssen wir selbst gegen ihren Willen zu dieser Einsicht zwingen. Aber es gibt viele Zwischenschichten und so den Mittelstand, die können das und sollten das auch von selbst begreifen. Wir können natürlich unser Regime auch nicht auf dem nackten Terror aufbauen und die nur durch Gewalt einschüchtern. Aber der Grundgedanke, meine ich, ist einfach der, dass wir alle Arbeiter sind und in diesem Sinne alle gleich. Und das müssen wir vereinheitlichen und in politische Gesetze und Normen gießen, in Arbeitsabläufe und Formen, die dann neu aufsprießen. Und ja, da können einfach die Gedanken schießen, und es braucht neue Ideen, wie man das organisiert, wie auch diese Genossin da. Sie hatte studiert und auch sie hatte da Ideen, die dann bis ins Ministerium hoch wehten. Und ja, da so wurde sogar die Norm angepasst, sagte sie, in ihrer Branche. Da, wo es ging um die Energielast. Und ja, das ist doch schön. So sehe ich hier gerade vor mir stehen die Pfeiler des Paul-Löbe-Haus, des Abgeordnetenhauses. Und wow, also ich kann sagen, das hier ist echt ein gediegener Ort, der Reichstag ja sofort. Das ist ein schönes Gebäude. Und auch das Paul-Löbe-Haus, auch wenn es in diesem nackten, minimalistischen Stil ist, aber das kommt sehr gut raus. Also in Stuttgart gibt es diese sehr hässlichen Siedlungen. Ich weiß nicht, ob das auch vom Bauhaus inspiriert war, aber das hier ist jedenfalls, ja, sag ich, war irgendwie, das hat was. Das ist nackter Beton. Nackt sind wir doch alle, genau wie die Arbeiter. Da ist nichts Spezielles. Ne? Die Bourgeois, die wollen das immer verstecken, sich verstecken unter den Kleidern und was aushacken, wie sie die anderen dann ausrauben und ja, einfach über sie drüber, über gegen ihren Willen triumphieren und sie halten nieder. Aber das wollen wir nicht mehr. Das können wir nicht mehr brauchen. Heute gehen wir über zum Sozialismus. Wir sind ja keine Tiere. Wir wollen nicht vertieren, aber das werden wir später oder früher hierin im Kapitalismus. Da gibt es gar nichts. Oh, und jetzt sehe ich hier vor mir natürlich das Kanzleramt. Ja, da will ich rein. An den Stäben rütteln. Ich dachte mir schon vorher, hä, ich habe mit Genossen das Thema kurz angerissen. Ja, dieses Genosse oder Bosse, dieses generelle lyrische Thema. Na, mir gefällt es zu reimen und zu schreiben. Aber will ich überhaupt berühmt werden? Nein, will ich meinen, weil dann stehe ich im Rampenlicht und generell als deutscher Künstler unterstütze ich sogar noch den finstern Imperialismus, den Deutschen, mit seinen blutrünstigen Plänen, die Welt zu erobern und alles abzumeucheln, wie jetzt eben die Ukraine und die Russen, die da gegeneinander toben. Aber im Hintergrund ist natürlich der deutsche Imperialismus, der nicht nur die Messer wetzt, sondern auch liefert, die Kanonen, die Schüsse setzt oder zumindest die Soldaten einleitet und auch einliefert bald, ne, die Verletzten. Ja, ja, das ist ja alles schon längst gesetzt und wird alles vorbereitet. Es geht in den Krieg, aber das ist mir nicht lieb, ne. Verdammter Scheiß-Imperialismus. Aber es ist schon was Schönes, sag ich, diese Gebäude hier und so. Wow, also liebe Leute, davon müssen wir uns auch inspirieren und locken und motivieren lassen, dass wir sagen, es gibt so viel zu fassen, es gibt eine Welt zu gewinnen. Wir sind von Sinn, ja, vor allem eine gute Arbeitswelt, ein besseres Arbeitsverhältnis, wo man weniger arbeitet und unter menschlichen Umständen selbst gewählt und selbst gesteckte Ziele oder im Kollektiv, aber jedenfalls nicht so wie heute autoritär von oben, vom Chef, dessen Beute wir eben sind. Aber was ich meine, genau, auch dieses Kanzleramt ist ja schön und so und das alles, also da müssen wir reingehen und das halt erobern. Aber Gott, was soll man denn noch anlasten? Nein, ich bin freier Künstler, sage ich, und ich bin auch, ja, gut, zur DKP. Da habe ich ein Verhältnis. Aber ja, das ist eben, ich will auch nicht, ich habe mir das erträumt, ich könnte auf der Bühne auftreten wie Hartmut König, der Liedermacher aus der DDR. Ja, der war gut, der war heute dort. Und vielleicht kann ich auch irgendwann mal, nicht jetzt sofort, aber irgendwann kann ich dann meine Texte oder irgendwas vorlesen oder sogar singen. Aber oh, ich sage einfach, mir ist es lieber, genau, ich bin in Berlin einfach nur hierhin gereist, um Arbeiter zu sein, für die Partei, in ihrem Dienst, in den Schichtplan einzuhalten und den Imbisswagen sauber zu halten. Ja, das war mein Plan. 8 Stunden lang. Und es hieß am Anfang noch, ja, ja, du hast nur die Oberverantwortung, du musst nur ab und zu Ketchup nachholen und Steaks, aber ansonsten kannst du die anderen arbeiten lassen. Aber gut, die anderen, die Schicht war halt nicht voll besetzt. Manche Genossen haben dann ausgesetzt. Naja, das kommt ja eben vor. Und so musste ich einspringen und 8 Stunden da lang im Imbisswagen stehen. Und das war auch geil einfach. In der ersten Stunde habe ich noch so gedacht, oh nein, was für ein Scheiß. Ich wäre jetzt lieber daheim oder irgendwo. Aber dann so nach ein, zwei Stunden, ja, ist doch schön hier mit den Genossen und so. Und alle 3 Stunden kommt eine neue Schicht. Die 3 neuen Genossen, dann musste ich einweisen und sagen, ah, hier ist das Licht oder hier der Kühlschrank, die Steaks, Pommes und so, das Frittenfett. Und ja, komm, das ist so mein Ding, habe ich gefühlt. Ich könnte auch da arbeiten. Ah, genau, das wollte ich noch sagen. Ja, schweif ab. Als Literat, genau, ich will es schon werden irgendwann, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und vor allem will ich es dann auch wieder lassen. Ich will es nur für eine Zeit sein, so ein Literat, weil das kann mich nicht ausfüllen, fühle ich. Das ist eine Breitseite. Also ich will einfach ja auch weitergehen. Vielleicht ins Regierungsviertel eines Tages werde ich da stehen, im Kanzleramt oder im... Na, ich will nicht selber Kanzler werden, ne? Das will ich klarstellen. Oder da auf der Kuppel im Bundestag. Nicht selber Kanzler, aber vielleicht Kanzleramtsminister oder so. Oder Protokollant. Ich schreibe immer gern Protokolle. Und ich denke, wir kriegen uns da in die Wolle. Ja, wir als Kommunisten müssen hart diskutieren. Und ich könnte da so die Oberaufsicht, die Leitung der Diskussion so führen. Und ich glaube, ja, so irgendwie, weil mir hat das gelegen, gestern habe ich gefühlt, obwohl ich so still bin und mich gern verwegen. Aber irgendwie, als ich da ja, die Genossen einwies und so fühlte, ja, ich bin die Autorität, sie schauen auf mich, wollen fühlen, welcher Wind weht, was habe ich zu tun. Aber das ist ja nicht schwierig, ne? Die Genossen waren motiviert, nur eben, ja, das ist natürlich schon eine Aufgabe, die einen auch erstmal vor... eine Aufgabe stellt, ne? Das ist man ja nicht gewöhnt, da zu stehen. Und da merkt man erstmal, oh, wie hart das ist, im Gastronomiegewerbe da zu bestehen, wo die Leute immer stehen und bestellen. Und wow. Aber da habe ich dann auch gedacht, wow, was ist das eigentlich mit dem Konsum und die Leute, die verlangen hier. Also am ersten Tag war ich dann noch im Café eingeteilt zur Schicht, da gab es Bulgursalat und so, Bulgur oder Couscous, und am zweiten Tag gab es Steaks, wo ich da den Imbisswagen unter meiner Aufsicht hatte. Wow, das war schon ein stolzes Gefühl. Aber ich meine, mit dem Bulgursalat, dann dachte ich so, ja, der eine will den Salat und das, aber ohne Brötchen oder diese Wurst und das. Aber das ist alles so individualistisch, hey Leute. Kommt euch das nicht auch selber total bescheuert vor? Warum soll man immer so viel auswählen? Und genau das sagte ich schon mal in meinem letzten Podcast. Also ein Podcast, der jetzt gelöscht ist, der Tischlein deck dich. Den musste ich löschen. Musste ich weg. Aber egal, jetzt bin ich ja hier, Mesita Cubrite, das ist jetzt hier. Und da sagte ich mal, also, hä? Ich bin mittags essen gegangen in der Mittagspause und ich halte es nicht aus. Ich werde fast krause über dieser Sache, dass man immer was muss wählen aus, immer was suchen raus aus der Mittagskarte. Ne? Und wenn man das mal überlegt, wie viele Entscheidungen man treffen soll, wie man sich anzieht, kleidet und kämmt und dann auch noch das Mittagessen, das Hemd. Also genau, das meine ich, das ist so individuell und so lächerlich einfach. Warum kann man nicht den Leuten einfach was auf den Teller laden und sagen, komm hier, oder sagen, ja gut, du hast 2 Gerichte zur Auswahl, jetzt entscheide dich, aber mehr geht's nicht. Und genau, also das ist mir da nur aufgegangen, dass dieses Individualistische und ach ja, diese Wurst oder dieses Brötchen oder das, das ist auch was halt, wozu uns diese Gesellschaft, die marktförmige Gesellschaft erzieht und uns sagt, ah, du kannst so einzigartig sein und schau mal, das ist so lieb, ja, du kannst das selber zusammenstellen und wie es dir am liebsten ist, das und das bestellen. Und das ist die List, meine ich. Wir kommen uns dann vor so individuell, als wären wir so besonders, aber am Ende sind wir einfach nur sehr schnell für den Bourgeois verfügbar eingesagt, weil wir uns um die Politik keine Gedanken machen und denken, ach, alles klar, ja, ich bin's, gell, und alles andere, was die Welt zusammenhält, ja, das kann ich halt für mich selber zusammenstellen, das Geld für mich erwerben, aber politisch oder so, wer soll das alles erben, wie soll es in der Zukunft weitergehen, die Gesellschaft und so. Politisch lässt sich nichts machen und deshalb werden die Leute nicht so leicht motiviert zu solchen Sachen wie in die Partei, in die kommunistische einzutreten und mit uns zu lachen, Ja, da gibt es viel zu lachen. Aber es könnte noch ein bisschen lustiger sein. Also ich sage auch, okay, für nächstes Jahr, ich muss mir das doch schon mal überlegen mit dieser Karriere als Literat, als Rapper oder Star. Da war auch ein Rapper da gestern. Ja, das war geil, weil ich war auf dem Imbisswagen und hörte noch zu, konnte nicht ganz genau verstehen, was die da sagen. Aber manche Lieder, die waren schon cool, einfach tough und rough und was auch immer. Das war ein deutscher Rapper, aber gab es auch ein paar englische. Und ja. Ich möchte noch eine Einordnung zur Gesamtstadt, zum Stadtbild und zum Gesamten in Berlin abgeben, dass ich fühle, das ist was Samtenes. Hier habe ich ein süßes Gefühl, hier könnte ich mich wohlfühlen. Ich war da zu pessimistisch, wo ich angereist bin, aber das ist immer so, ich bin so listig. Man muss sich selbst so, ja, aber nein. Also das ist diese, ja, Schüchternheit, möchte ich sagen, die zu tun hat mit einer Lüsternheit. Ich weiß nicht. Nein, aber es ist so ein gespieltes, dass ich immer denke, ach, will ich da wirklich hin oder ich traue mich gar nicht, wie soll ich das organisieren? Oh je, also ein Hotel buchen oder wie das überhaupt geht. Und so macht man sich immer Gedanken und denkt sich, oh je. Hä? Okay, also ja, und das ist aber was, worum es sich dreht, fühle ich mit meinen Gedanken und der Literatur, dass ich daran klebe, zu denken, ich darf nie singen in Dur, am liebsten nämlich in Moll, weil was das alles soll, die Tragik, die aus mir herausquollt, die ist halt irgendwie passend zur Lage und zu dieser Sage, zu der ganzen Gesellschaft manchmal. Und was sie da, Gott, vielleicht wäre ich ja sogar abgehört, ne? Hier in der Nähe des Kanzleramts. Ja, also das ist irgendwie passend, meine ich nur. Und deshalb ist das Leben auch so beschissen und man kann es gar nicht anfassen, man kann sich selber hassen. Aber wie soll man da rauskommen? Ich denke, ich muss schon rauskommen ein bisschen. Nicht aus mir, sondern in meiner Kunst, meine ich. Ja, im Persönlichen. Ich meine, das versuche ich ja schon mit dem Imbisswagen und so meinen Genossen. Das ist ja schon was, ja. Ich fühle einfach, ich bin gut darin, den Leuten zuzuhören, was aus ihnen herauszukitzeln auch. Ich könnte mich auch als Journalist verdienen. Aber nein, ich will verschiedene Sachen für verschiedene Berufe ausprobieren. Ich sage jetzt als nächstes halt das mit dem Literaten oder Rapper. Aber danach so, ja, dann werden wir mal schauen. Journalist, das ist schon, ja. Also, wie Peter Hax schreibt, eher für Leute, die halt keine Begabung haben, die einen Knacks haben, keine Begabung für die Literatur, für die richtige. Und deshalb können sie noch absondern, dieses Geschmiere da, das wenig belichtet und nur die Macht und ihren Umkreis besichtigt und beduftet mit feinen Worten und mit Legitimation und sie dienen es ihnen an. Sie dienen ihnen an, dass das doch alles schon sein Recht hat. Und so ist es, jedes Recht ist ja Recht, ne? Solange es nicht wird schlecht und umkippt und umgestürzt wieder das Regime. So ist es dann halt. Und das ist es auch, was mir wurde klar. Also einerseits Berlin ist ganz cool. Auch, dass die Leute hier so exzentrisch ist, das passt zu mir. Die Leute so sind, ne, das passt zu mir. Wo ich nicht so bin in meinem persönlichen Auftreten, sondern da eher bieder und farblos. Halt mich zurück, spreche mit leiser Stimme. Aber in meiner Kunst, da bin ich genau so wie die Berliner mit ihren ganzen Ohrringen und ihren Körperbemalungen und alles mögliche, also wow. Gut, gibt auch viele ausländische Touristen hier, aber das ist halt schon der Style von Berlin. Und da gehöre ich hin, da zieht es mich hin. vielleicht sollte ich wirklich hier hinziehen. Ich will aber jetzt auch ganz klar noch das Bekenntnis abgeben zum Softwarearbeiter, ne? Das mit dem Literat, ja, irgendwann dann. Aber da, ich brauche dieses zweite Standbein. Und diese Softwarearbeit, die gibt mir die Hand frei oder das Hirn dann zum Schreiben später. Weil sonst, klar, wie der eine Genosse auch meinte, auch er aus Cottbus, dass er irgendwie natürlich sich das so vorstellt, ja, als Schriftsteller, ist dann ja so abhängig von den Labels, sagte er noch, ein sehr guter Begriff, obwohl ich ihm gar nicht sagte, dass ich auch dem Gedanken spielte, Rapper zu werden, aber das stimmt, die Labels oder eben die Verlage und was sie schreiben wollen. Und generell, ja, bist du einfach Sklave dieser bürgerlichen Medienwelt und ja, was denen halt gefällt, muss ich hinterfragen. Und das kann ja auf Dauer nicht gut gehen, fühle ich. Dann müsste ich mich ja selber betrügen und müsste mich belügen unter die Welt und würde mich nicht gut dabei fühlen. Und genau, das ist mein Problem und deshalb hier ein ganz klares Bekenntnis. Hier, wo ich stehe, ja, also zu meiner Softwarefirma, ne? Dass das einfach fühle ich, das ist die Arbeit. Da gibt es nichts Schöneres, auch wenn sie vielleicht ein bisschen bieder ist, aber das braucht es eben auch. Das ist nicht widerlich. So fühlte ich gestern auch im Imbisswagen. Also schön, dass man so im Flow ist. Man hat immer was zu greifen und hey, überhaupt, du kannst ja auch so arbeiten, wie du willst, dachte ich, als es dann so stressig wurde. Wir sind doch hier als Kommunisten unter uns. Niemand macht uns Druck. Wir sind unsere eigenen Chefs und wir sollten uns geben den Ruck, aber auch nicht zu viel und nicht noch ja, uns so hetzen lassen. Sondern, nee. Aber da war halt schon gute Andrang, ne, beim Imbisswagen. Also aber dass man da so im Flow ist, meine ich, dass man alles vergisst, das ist wie das Reim. Und die Worte, die Gischt, die so aufspritzt, das Licht, Flamme, die nie erlischt. Weil man hat immer was zu greifen. Da gibt es die Würstchen im Kühlschrank hinter mir, da gibt es das Papier, das Küchenpapier zum Aufwischen, da gibt es ja, das Messer zum Schneiden, die Steaks zum müssen aufreißen, die Packungen oder dann Nachschub holen oder die Kartons rauspacken. Da kommt der Mülldienst und holt die schon. Ja, das war alles sehr gut organisiert. Hier auch noch ein Lob an den Gesamtverantwortlichen. Also fürs Insgesamte, nicht nur für den Imbisswagen. Aber für mich möchte ich sagen, ja, das war auch gut, da verantwortlich zu sein. Immerhin für diesen kleinen Teil. Und was ich jetzt noch mitteilen will, ist, setze ich mich wohin. Oh Gott, gehe ich nur hin. Ah ja, vielleicht mal darüber an die Brühe. Weil die Wiese hier vom Reichstag, die ist ja irgendwie abgezäunt. Oh nee, was soll das, liebe Leute? Das Volk soll draußen bleiben. Ne? Die Meute, die Beute verteilen sich da drin, die Herren. Die wollen uns ausschließen und niederringen. Aber naja. Also, wovon ich jetzt möchte singen, das ist einfach nur Berlin. Ja, das ist schön. Und hier passe ich hin. Aber ja, also man will sich immer so klein fühlen als Individuum. Und das passt halt so rein in diese Gesellschaft. Da passt einfach nur das, dass man ja, sich selbst hasst und zu nichts kommt, nichts von dem macht, was man sich vorstellt. Weil wir eben nicht dazu werden gebracht, nicht in die Reihe gestellt an dem Anfangspunkt, und vom Staat so angeleitet, damit man weiß, wie wird das vollbracht, diese Aufgabe, so hingeleitet. Sondern nein, im bürgerlichen Staat, da geht es immer nur um den Einzelnen. Und, ach ja, deine Initiative, du kannst es schaffen, kannst es machen. Und wenn nicht, dann bist du halt miese und hast nichts zu lachen. Und schau, ganz wenige, die es schaffen, ja, das ist doch der Beweis, der Proof of Concept. Du weißt, es geht. Man müsste nur mal. Aber das ist so absurd alles. Das ist schon reif dafür, dass es vergeht. Also, ja, da möchte ich sagen, ja genau, vielleicht möchte ich mich auch in die Nähe der Macht wagen, nämlich wie Goethe. Der war ja auch so ein Fürstendichter, sagten seine Feinde über ihn, um über ihn zu lachen und zu richten. Oder Dichterfürst, ja Dichterfürst, ne, das ist eher ein Kompliment, aber dass er sich halt gern in der Nähe der Fürsten aufhielt. Und Hax, Peter Hax oder Marion Krohn in seinem neuen Buch schreibt dazu, also Hax, was er, ne? Marion Krohn hat das nur rausgesucht, die Texte von Hax. Also, dass halt, ja, der wusste, dass er da dem Fürsten einiges verdankt. Und er sah klar, dass die eine eigentlich fortschrittliche Kraft sind. Und es in erster Linie damals, vor 200 Jahren, darum ging, den Adel zu besiegen, der noch reaktionär war und sehr mit dem Klerus verbandelt. Der Adel eben, der hat sich nicht gewandelt, der hatte die alten Ideen vom Mittelalter, das sollte wieder auferstehen, die Minnesänger und so. Aber so kann es nicht gehen. Das haben wir ja auch heute. Diese Probe müssen wir bestehen gegen solche Leute, die der Vergangenheit nachhängen. Das ist eben heutzutage dann eher so der Faschismus und ja, ich denke, das ist durchaus vergleichbar. Ne? Eine Sehnsucht nach der Vergangenheit und ach was, das Kaiserreich oder eben das Mittelalter. So weit zurück wird man sich heute nicht mehr sehen, ne? Weil das wäre dann wirklich schon absurd und ein Problem für jeden zu ersehen, wie bekloppt das ist, ne? Ins Mittelalter zurück. Aber nein, heute, glaube ich, würden sich schon viel danach sehen, nach der Reichshauptstadt und ach, wieder, wo alles seine Ordnung hat und bla bla. Aber nein, also, oh, ist das schön hier. Jetzt stehe ich auf einer Wiese und sehe den Hauptbahnhof und sehe den ICE einfahren. Und so. Wow, also als ich mit dem Zug, mit dem Flix-Train hier einfuhr, am Freitag dachte ich noch so, oh nee, Berlin, was soll das? Aber jetzt denke ich so, ist das schön. Und oh, ich muss schnell wieder hier hingehen. Und liebe Grüße hier noch an einen konservativen Freund. Mit dem war ich oft hier und er hat mir viel gezeigt. Er auch Berlin-Fan und sehr begeistert von der Stadt. Aber dieses Mal wollte er nicht mit. Ne? Ich habe es ihm gesagt, wo ich da hingehe. Auf dieses Straßenfest. Und das meidet er natürlich wie die Pest. Die Kommunisten. Aber ja, also das ist einfach so schön. Und liebe Grüße an den Freund, dass er mir diese Schönheit eröffnet hat. Damals vor Jahren, vor 10 Jahren schon, waren wir hier. Und ah, Berlin verändert sich, aber immerhin hier ist auch noch viel freie Fläche. Also früher konnte man da noch direkt rüberschauen vom Hauptbahnhof auf den Reichstag. Das ist jetzt leider auch schon ein bisschen zugebaut. Aber ja, die Welt ist eben im Wandel und alles ist laut und das kann man ja auch nicht aufhalten. Albert Speer, dieser Nazi-Architekt, sagte mir noch ein Genosse, hatte einen Plan ausgeheckt für die Reichshauptstadt Germania und da sollte es Sichtachsen geben, kilometerlange. Also ja, ein schöner Gedanke, meine ich, aber es ist dann natürlich nicht dazu gekommen. Das war eher so ein größenwahnsinniges Projekt, aber wer weiß, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten, wozu ja nicht so viel gefehlt hat, dann ja, hätten sie das vielleicht umgebaut hier, aber es ist doch so viel schöner. Einfach, genau das will ich sagen, das ist eigentlich die Hauptaussage von heute, was mir vor durch den Kopf ging. Das Gewicht der Vergangenheit, das einen erdrückt, das ist was Schönes, das einen so erdrückt und zerstückt. Also, da fühlt man, man ist kein ganzes Stück. Und das ist es, was ich vorhin mit der Genossin aus Cottbus beredete, auch das Individuum in Gesellschaft, die Dialektik. Uns beiden als Kommunisten leuchtet das natürlich sofort ein, aber den anderen Leuten nicht so sehr. Dass das beides das Gleiche ist, Individuum und Gesellschaft, da ist gar kein Unterschied, kein signifikanter, sondern es spielt sich das Gleiche ab auf der einen kleinen Ebene wie auf der großen. Und die Kleinen laufen eben den Großen nach und wenn sich die Großen stoßen und machen einen Krach und da gibt es viel Blut und Chaos, dann wird es auch in den Kleinen sehr blutig und allein in ihrer Psyche und ihrem Leben wird es so sich anfühlen, zu leben unter einer Knute. Das ist alles, aber die Dialektik also zwischen Individuum und Gesellschaft, das Individuum, das schafft, was die Gesellschaft letzten Endes ausmacht, mit der Arbeit mit seinen Händen, aber generell sozial, das bedeutet ja auch nur Sozius, irgendwie Mitglied, glaube ich, weiß nicht, auf Lateinisch. Aber das ist ja einfach nur, was die Gesellschaft zusammenhält, all ihre einzelnen Glieder. Die Menschen halt, die sie darstellen oder die sie komplettieren. Und was ich nur meine ist, diesen Gedanken, den ich ausspreche, der gilt genauso für die individuelle Geschichte, für die Biografie jedes Einzelnen, wie für die Geschichte eines Landes. Dass es schön ist, von der eigenen Vergangenheit und ihrer Last erdrückt zu werden. Und dass man das auch hasst und sich selbst vielleicht oder sich fragt, was hast du da gemacht? Warum bist du nicht hier und da abgehoben in deinem Leben? Das hätte ich emporgehoben. Aber es ist egal, wir sind immer noch da. Und so viele sind nicht mehr da, so viele Menschen sind gestorben, nicht nur in Kriegen, sondern generell in der Menschheitsgeschichte blieben liegen. Und wir alle müssen sterben, das ist das Grundproblem. Nicht das selbst, dass man sterben muss, sondern dass man so viel Angst hat und sich deshalb zu nichts traut, noch nicht mal aufzustehen. Oder wie ich vorher referierte mit der Reise nach Berlin, dass ich mich schon frage, oh je, schaffe ich es überhaupt dahin? Wie soll ich das machen? Und mir die Bahn buchen oder so, oh Gott, das ist zu kompliziert. Und das ist genau das, also man hat so viel Angst vor dem Leben, man wird sich lieber verkleben und einkleistern oder verstecken und irgendwo einweben, dass er niemand mehr ausmachen kann. In der Hecke. Also ja, ich möchte das ganz klar auf den Punkt bringen. Das Gewicht der Vergangenheit, aber vielleicht will ich es auch gar nicht so sehr, ne? Weil das ist ja ein sehr schmerzhafter Gedanke. Aber was gibt es da überhaupt? Es gibt in meiner Vergangenheit sicher Dinge, wo ich dran denke und dran nage, aber das gibt es doch in jeder Vergangenheit, von jedem einzelnen Menschen. Also was ich hier sage ist, und das sagte ich auch in der englischen Folge von gestern, die kommt dann auch irgendwann raus. Da geht es um Shulamith Firestone once again. Eine sehr schöne Vorlesung von ihrem Buch Dialectic of Sex. Aber da sagte ich, dass ich auf Englisch, dass ich eben kein richtiges Leben führe als Dichter. Das ist meine Allüre. Das ist so, was ich spüre. Alles, was ich aufspüre durch meine Gedanken und aufwirbele durch die Worte, das ist eine andere Sorte von Erfahrung und Erlebnis als das, was ein normaler Mensch erleben kann, der nicht über diese Superkraft verfügt, mit der Poesie meine ich, weil mir das nicht genügt oder irgendwie dieses Leben, deshalb muss ich mich erheben und einfach viel mehr erfinden und durch diese Worte einen Weg daraus finden, aus diesem Labyrinth und Tunnel des Lebens und mich entzünden und emporziehen in einen Schopf. Und das will ich hier einfach hervorziehen. Wie gesagt, damals in der Quintilian-Folge, die mittlerweile ja leider gelöscht ist, aber okay, dass ich mich nicht für was Besseres halte. Und auch der Steinmetz, der ist auch der Alte. Also ist auch genau wie ich, einfach nur Arbeit. Und genau darum ging es ja vorhin mit dieser Genossin. Das habe ich auch noch gar nicht so richtig ausgeführt, aber ja. Ich bin heute eben unter Strom und unter Feuer, dass sie sagte, wir alle sind doch Arbeiter. Und das ist ihr dann erst klar geworden, als sie ein Genosse von der DKP 2007 aufgerüttelt hat auf irgendeiner Demo und gesagt, ja, auch du bist Arbeiterin. Und da wurde ihr das erst klar, was ihr die ganze Zeit in der DDR eben leider nicht klar war, sondern sie wurde immer als ja, Intelligenzlerin, ja, Ingenieurin, Intelligenzarbeiterin gesehen. Und das ist es aber, das Problem, diese Trennung, die auch heute noch besteht, das nämlich leider war bei vielen von meinen Genossen, die da so einen Abstrich, einen Unterschied machen zwischen Arbeitern und Angestellten. Und ich verstehe das auch gar nicht. Hä? Arbeiter und Angestellte, was soll das sein? Der eine verdient mehr und der andere weniger. Aber was ist für ein substanzieller Unterschied für eine Arbeit, die du machst? Oder ob du mit den Händen da anfasst oder mit dem Kopf oder die Computer machst? Hä? Also das geht doch komplett gegen den Gedanken des Marxismus, dass wir alle Arbeiter sind, wenn man da so eine künstliche Trennung aufmacht und sagt, ja, aber die einen, die sind halt Büroarbeiter und Angestellte. Irgendwie. Aber ich finde, dass wir das viel zu viel auch in unserer DKP reproduzieren, diese Grenze und Mauer und irgendwie, die Arbeiter erreichen. Hä, aber wer sind denn die Arbeiter? Wir selber sind doch die Arbeiter. Also wir müssen auch erstmal uns selbst erreichen. Und genau das ist auch der Zweck von so einem Fest, die Genossen zu treffen, die Partei zusammenzuhalten. Und da wird man entdeckt, ja, auch wenn ich jetzt mein Rap-Talent und alles noch nicht entdeckt wurde, aber das ist mir auch lieber, das unter der Bettdecke zu halten. Aber niemand entdeckt sich zumindest so zwischen sich, zwischen menschlich, zwischen den Genossen eben. Und das ist wichtig, um die Partei zusammenzukleben und auch emporzuheben. Also wir alle sind Arbeiter, genau. Und ich mache hier halt meine Arbeit, meine Wortarbeit. Und das erklärte mir die Genossin noch, dass es da auch so einen DDR-Schriftsteller gab, der sich als ja, Wortarbeiter oder irgendwie so begriff und sagte, das ist halt seine Arbeit. Aber das ist ja nur das Logischste der Welt. Also deshalb wollte ich da nochmal nachlesen. Ich glaube, Erich Köhler oder so, oder irgendwie so hieß er, wollte ich nochmal mir vergegenwärtigen, weil von ihm hatte ich noch gar nichts gehört. Aber das ist natürlich der Grundgedanke auch meiner Arbeit als Literat, ohne die ich die gar nicht anpacken könnte, weil ohne diesen Gedanken der Uniformität der Arbeit, dass keine Arbeit ohne die andere geht und keine irgendwie vorgeht oder hervorsteht, ohne den könnte ich es nicht packen und würde in diesem bürgerlichen Regime versacken und mich eben als Arbeiter Lohnsklave verdienen oder als Künstler dann den Imperialismus besingen und beschönigen. Und da will ich aber nicht hin, das ist mein Problem. Aber jetzt weiß ich, ich kann dahin, genau weil ich jetzt die Partei habe, die mich unterstützt. Und das ist es einfach, was ich fühlte. Auch ich will diese ganzen Leute sehen und ihnen ins Gesicht schauen. Und hier und heute, ja, damit sie sehen, ich bin dran, ich halte meine Schicht zusammen, ich besorge den Fleischnachschub und so. Und ja, vielleicht später sollte ich doch mal berühmt werden, dann denken die Genossen dran. An Simon, der war da, dieser Mann, er hat die Leitung übernommen und er war sich nicht so schade. Und das möchte ich einfach ganz klar sagen, weil ich fühle, genau, um berühmt zu werden oder auch nur zu schreiben, mit dem Sinn dahinter, das irgendwann zu publizieren, dahin zu werfen, zu schleudern auf den Markt. Um das zu schaffen, da muss ich ja, also das wäre mein Sarg. Das wäre es ganz bestimmt, wenn ich nicht die Partei oder zumindest den Kommunismus hätte, die theoretische Basis, aber die Partei ist eben die Praxis und das ist, das ist ebenso eine wichtige Ergänzung, Komplettierung zur Theorie, zum Marxischen. Also ohne diese Partei, die diese feste Grundlage ist, da schlüge ich mich ja in zwei. Und was ich einfach meine ist, wenn überhaupt, wenn es gelingen kann, dann eben, weil ich da diese Kraft fühle, meine Genossen, und dass ich fühle, ja, wenn das alles rauskommt und so, und da gibt es ja auch Sachen drin in meiner Podcast-Vergangenheit oder in der Zukunft Folgen, die noch rauskommen, die sind halt so ambivalent, die könnten Skandale oder so kreieren, auch eine Folge zum Beispiel, die werde ich nennen, verliebt ins Regime, aber jetzt nicht diese, sondern das war vor 2 Monaten, als ich die aufnahm. Aber genau, da geht es um viele Dinge, den Ukraine-Krieg und oh je. Und das sieht oder hört der bürgerliche Staat nicht gern. Aber wenn ich da halt meine Genossen sehe, dann weiß ich doch, hey, da gibt es so viele Leute, die einen unterstützen und hinter einem stehen. Und das will ich einfach verstehen und spüren. Das kann genügen, selbst wenn die Partei so klein ist und ein paar tausend Mitglieder hat. Aber es reicht schon, einfach zu sehen, die Mitglieder, die sie hat, die sind auch sehr gut. Und dass sie einfach eine theoretische Grundlage Teilen von Marx in Teilen schon sehr tief durchdrungen haben. Und bei den jüngeren Genossen, klar, da muss man sich ja nicht schämen. Also so, dass man da noch Lernbedarf hat und so. Und dafür gibt es ja die SDRJ, unsere Jugendorganisation, und die Partei und die Lesekreise und so. Aber dass ich einfach fühle, hey, das ist ja genau die gleiche Weltanschauung, nämlich die marxistische, die ich auch teile oder die ich mir aneigne, die völlig unsubjektiv ist, die abgekoppelt ist von meinem persönlichen, subjektiven, biografischen Sein und alles, was da passt rein, meine Erinnerungen und alles, die Sprachen, die ich quetschte in mein Hirn rein, das ist ja ein großes Thema, ne? Welche Sprache darf es denn sein? Nee, heute ist es natürlich Deutsch, ganz allein. Aber ja, also da denke ich, das ist genug wirklich. Und überhaupt auf der ganzen Welt gibt es auch noch viele weitere kommunistische Parteien. Gut, die meisten sind nicht so gut wie unsere. Oder habe ich zumindest gehört, die Franzosen sehr reformistisch orientiert, haben sich ja auch bei dem letzten Wahl da an die an diesem Spektakel beteiligt, irgendwie mit der Volksfront oder was auch immer. Aber gut, das ist natürlich nicht, wo wir hinwollen, auch wenn man dann mehr Wahlerfolge erzielt, aber das ist das falsche Spiel, sich da einzugliedern. Aber ja, auf der ganzen Welt, da gibt es auch noch viele, vor allem welche, die sogar in Machtpositionen sind, wie in Kuba. Das sind tatsächlich nicht so viele wie in China und Vietnam, aber immerhin, die halten es zusammen, das Land, und auch in vielen anderen Ländern, in den meisten größeren Ländern gibt es ja kommunistische Parteien oder ja, zumindest in einigen. Und ja, also damit müssen wir uns vereinigen, die internationale Solidarität, und da finde ich einfach, das ist ein Wind, der da weht, und bisher gab es halt keinen Dichter, der da singt oder das zum Ausdruck bringt, aber die Leute, die haben halt für sich gelesen, Marx, und die waren belesen, und die haben die Geschichte aufgesogen und genau von der Last der Vergangenheit erdrückt und haben das einfach ganz klar berückt, oder es ist verrückt, die Geschichte, und die, es ist aber auch ein Glück, das intellektuelle Vergnügen, darüber nachzulesen, zu verstehen, sich ein Weltbild, einen Begriff von der Welt zu bilden und zu sehen, wie die Dinge zusammen liegen und sich ergeben. Und das meine ich halt. Also es ist ja auch eine Pflicht für mich, wenn ich diese Genossen sehe, zu denken. Das bin dann halt ich. Ich bin nicht an den Werkbänken oder den Drehbänken, sondern an meiner Tastatur und bin halt Schriftsteller nur. Aber gut, für mich allein würde ich es alles unter der Decke halten und in mich stopfen rein, wie in der letzten deutschen Folge, nur die Dienste. Ja, aber wenn es um die Genossen geht und so, was Verdienste, was verdienen die? Die verdienen doch einfach, dass ich da zumindest mir eine Mühe mache und meine Arbeitsfrüchte dann auch rausgebe und mich entrüste. Oder egal, wen das entrüsten mag oder ja, wer das verstehen oder nicht. Also, ja, ich glaube, damit habe ich es so gesagt. Und was gibt es jetzt noch zu sagen? Lass mich kurz mal hier auf dieser Bank anlanden. Schwere Gedanken, die sich da befanden in meinem Kopf. Jetzt ist es rausgeklopft. Gut, ich habe kurz meine Kräfte gesammelt und meine Gedanken. Die Ohren verrammelt, ja. Was ist das für ein Krach hier? Einfach nur diesen Gedanken klar machen. Das Gewicht der Vergangenheit, all diese Sachen, die Nazis und so, die KZs, und aber auch was weiter zurückliegt oder näher schon dran ist. Es ist alles verzwickt und es hat ja keinen Zweck, davor wegzurennen oder den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich meine einfach, es ist was Schönes, darüber nachzulesen und eine eigene Haltung dazu einzunehmen. Und das ist ein intellektuelles Vergnügen, wie Bertolt Brecht sagt, das Denken ist eine der größten Freuden, der die menschliche Gattung fähig ist. Irgendwie so jetzt ein Zitat, nicht ganz genau, aber das ist, dass man die Dinge in die Hand nehmen will und sagt, da ist ja viel Schlechtes an der Vergangenheit, aber es wäre doch was Rechtes, wenn wir das einfach in die Hand nehmen und für die Zukunft richtig machen, und solange wir das noch können, zumindest mit unserem Verstand dran denken können und sagen, ja, es ist ja möglich, also zumindest, wenn man sich strengt an und dafür kämpft, und auch wenn man heute gar nicht rankommt, sich das überhaupt nur vorzustellen, es könnte irgendwann wieder möglich werden, sowas zu bestellen, wie bei Lenin damals, oder wie Lenin die neue Gesellschaft herstellte und all seine Mitkämpfer natürlich in der Oktoberrevolution, aber das ist dann schon eine Leistung, allein sich vorzustellen, und das ist schon der erste Schritt in den Kampf hinein, in den Klassenkampf. Und das ist auch, was den Bourgeois natürlich, was sie hassen und es ihnen sehr viel Angst macht. Und deshalb habe ich auch so viel Angst, ne? Hier rauszukommen oder überhaupt was rauszubringen, zu publizieren. dann würde ich die Konsequenzen spüren. Aber ja, mein Ziel ist eben einfach so gut zu werden, dass man sich nicht traut, mich zu zensieren. Das ist es. Aber ich glaube, da muss ich schon sehr gut sein. Und ob ich es jetzt schon bin, ich weiß, ich glaube, ich muss noch eine Schippe drauflegen. Irgendwie muss ich dahin. Aber ich glaube, es geht schon, wenn man so gut ist, dann kann sich die Regierung nicht trauen. Aber es ist klar, sie wollen uns verhauen, sie wollen uns zum Schweigen bringen, als Kommunisten. Und gut, ja, und ich will dieses Gewicht, die Last der Vergangenheit spüren und sagen, das ist nichts, worunter man bricht unbedingt, sondern es ist gut. Es ist einfach gut, da nicht wegzuschauen und wie diese bürgerliche Kultur und Wissenschaft und alles, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und sich mit Nebenfragen abzugeben. Und das große Gesamtbild der Welt, der Kapitalismus, der es zusammenhält, der sie zusammenhält, ja, da eben keine Meinung, keine Haltung dazu zu haben. Aber ich sagte vorher, ja, nah an der Macht, vielleicht komme ich da auch ran. Das ist nur mein Gedanke. Es gibt auch gute Sachen an diesem bürgerlichen System, was wir sollten erhalten. Und in diesem Sinne meine ich, es ist auch gar nicht so auszuschließen. Also, wo will ich hin, dass ich mich auch ein bisschen der Macht annähere und auch als Kommunist, je nachdem, ob die Macht das will, das Kanzleramt und so. Aber ich fühle, ich muss da auch nicht so mich abgrenzen und sagen, nee, sondern es gibt ja auch wirklich gute Sachen an diesem System. Ne? Das muss man halt als Kommunist nur erst klar machen, dass man eigentlich vollkommen dagegen steht und das überwinden will und was Besseres finden und herstellen will. Aber es gibt ja trotzdem die Justiz, wenn sie auch die Klassenjustiz ist und uns Arbeiter mit anderem Maße misst als die Bourgeois. Aber trotzdem ist das ja besser als Anarchie und ja, Rechtlosigkeit und so. Und es gibt Krankenhäuser, auch wenn die ja, schlecht besetzt sind und kaputt gespart werden und die Arbeiterinnen dort gehetzt sind und kaputt gemacht werden. Immerhin bin ich doch noch froh, behandelt zu werden, wenn ich ein Wehwehchen habe oder eine ernste Krankheit. Und das ist es, was ich meine. Die Justiz, alles Mögliche, auch das Transportwesen, die Bahn, das funktioniert ja noch. Die Bahn kam sogar an, recht pünktlich. Und ja, also, aber nicht nur das, auch überhaupt, dass man, meine ich, die Polizei, was man sonst so hasst in linken Kreisen, aber da ist man viel zu leicht dabei, das zum Bösen zu verklären. Nein, sondern wir alle brauchen doch Sicherheit und ich will hier im Park, wo es jetzt schon dunkel wird, doch auch keine Angst haben müssen, dass mich jemand umbringt oder niedersticht. Und ja, ich glaube, damit habe ich es zum Ausdruck gebracht, was ich meinte vorher mit Goethe. Er war Fürstendichter und vielleicht bin ich dann auch so und kann mich der Macht annähern, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so lüstern danach, sondern eher so nüchtern und will vor allem ja, meinen Genossen, den Kommunistischen, danken und das mitgeben, vor allem an euch natürlich mich annähern, aber auch zanken, man muss auch harte theoretische Diskussionen führen. Und ja, ihr seid das Wichtigste, nur das Wichtige ist auch euch zu sagen, ihr seid ein bisschen zu klein, diese Partei und so, die Pläne, die ich habe und alles, was ich meine hier, das ist größer als das. Also ich kann mich jetzt auch nicht so in dem Sinne voll auf die Partei verlassen. Eben schon meine ich, dass ich fühle, das ist eine große Motivation, aber in einem anderen Sinne auch, ich will noch darüber hinausreichen. Und das ist es, was ich meine mit der politischen Macht und dem Kanzleramt. Das kann mir noch nicht reichen, das, was die Partei heute ist. Also ja, stellen wir die Weichen. Wenn wir in ein paar Jahren 10.000 oder 100.000 Mitglieder haben, dann ist das eine andere Partei, ein wirklicher Machtfaktor. Dann sind wir dabei, vielleicht im Bundestag oder stehen nur vorm Tor, aber dann haben wir einfach einen anderen Einfluss auf die Gesellschaft und werden auch gesehen. Und egal, ob wir dann gehasst werden und oder ob die Leute das verstehen, was wir sagen, nee, aber zumindest gesehen und gehört werden und dass wir Teil dessen sind, dass wir nicht ganz außerhalb stehen und unsichtbar sind. Genau, und das meine ich, da müssen wir hin und dann würde ich auch fühlen, ja, diese Partei, die DKP, die ist wie Berlin, die ist ein echtes Machtzentrum und so. Aber da sind wir heute nicht, aber das ist ja auch kein Tadel oder Kritik, sondern unsere Aufgabe als heutige Kommunisten ist einfach nur die Partei am Leben zu erhalten, zu stärken. Ja, wir müssen jetzt aber auch erstmal sagen, auch konservativ die Ziele setzen und sagen, einfach nur am Leben bleiben, einfach nur die Genossen, die wir haben, halten und langsam neu gewinnen, aber einfach nur das einhalten, dass diesen Kurs halten, dass die Partei weiter besteht, die Kontinuität des Kampfes. Und ja, das ist was, was nicht zu unterschätzen ist, dass so eine Parteiorganisation entsteht. Und bis das entsteht, ja, da wäre viel aufzubauen und so. Und dass wir das jetzt schon haben, das ist schon ein erster Stein, auf dem wir stehen. Und das, ja, das ist eben alles. Also genau, aber damit habe ich es gesagt und hoffentlich klar gemacht, was ich da meinte. Die Macht, die ist mir natürlich unangenehm, aber wir können ja auch nicht so tun, als wenn wir im luftleeren Raum leben. Also wir können, ich bin hier auch Bürger der BRD, ne, und muss auch ihr was zurückgeben, muss auch hier für ein Jahr irgendwo, so sehr das alles falsch ist und so sehr dieses System, das einst aus dem Faschismus entsprang, und wir können es nur verstehen daraus, den Imperialismus, dieses System für Hunger und Kriege, Ausbeutung und Leid und Tod und ja, Körper, die niederfielen in Kriegen und alles so rot vor Blut. Also genau dafür steht dieses System und genau das tut es oder bringt es hervor und ist in seinem Wesen. Aber genau, also man muss es dialektisch betrachten. Trotzdem gibt es auch Errungenschaften dieser bürgerlichen Demokratie und Herrschaftsweise. Und da will ich mich nicht nur anbiedern oder das nur aus Taktik sagen, sondern da ist ja auch eine Wahrheit dahinter. Genau. Aber es ist dialektisch trotzdem. Wenn wir hier in dieser Gesellschaft stehen, nicht alles ist falsch. Und genauso wird im Sozialismus nämlich nicht alles richtig sein. Und wir müssen weiter dafür kämpfen oder überhaupt irgendwas nur klar zu sehen, irgendeinen Missstand und zu benennen. Allein das schon ist ja eine Leistung, wie eben diese Genossin damals sagte. Ja, die Arbeitsnorm und überhaupt, dass sie als Ingenieure so schlecht angesehen wurden, wie eben heutzutage im Kapitalismus die Arbeiter von den Bossen so geknechtet werden, aber da war es halt andersrum und das ging gegen den Strich. Und das meine ich, es ist sehr schwer zu verstehen, dass nicht alles so einfach ist und auf einen Schlag bereinigt ist. Und ja, also lass mich hier vielleicht nochmal kurz eine Pause machen, um nochmal Kraft zu tanken, aber dann muss ich zum Abschluss kommen. Ich fühle, ich bin schon am Wanken. Ja, ein Momentchen hier. Bisschen weg von dem Krach. Vielleicht zurück nochmal zum Reichstag. So, jetzt stehe ich hier am Paul-Löbe-Haus am U-Bahn-Aufgang. Ich glaube, ich gehe nochmal hier in diese Richtung raus. Diese Folge war gut. Das tut gut, ja, zu fühlen. Wow. Berlin beflügelt mich überhaupt, das Reisen natürlich. Auch gestern die Folge, auch gestern war schön. Aber was ich alles habe gesehen, den Alexanderturm oder wie heißt das, Fernsehturm und all das, der auch von der DDR erbaut wurde, ne? Wie all die schönen Sachen. Aber also ich fühle so eine Wut, ja, gegen den bürgerlichen Staat, aber andererseits, es tut auch gut, eine Synthese zu finden und zu sagen, hey, ruhig Blut, also auch wir als Kommunisten müssen unser Dasein fristen, vorerst in diesem System, können uns nicht einfach woanders hinlegen, sondern das haben uns doch nicht aufgesucht, aber wir müssen jetzt hier leben und das Beste daraus machen, wir müssen unser Geld verdienen, aber irgendwann können wir das wirklich überwinden und müssen uns nicht mehr verdingen. Und ich sage es ja ganz klar, mein Genossen, es ist doch scheißegal, dass das heute wenige verstehen, was wir überhaupt damit meinen, mit diesem Traum von der Zukunft. Ja, so und so soll es sein. Denn, oder hä, was sprichst du da überhaupt aus? Das ist doch egal. Wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg. Das versichere ich euch. Zumindest soweit ich es sehe. Das ist einfach das Richtige. Und dieses Fest zeigt es doch. Das ist einfach... Wow, Also wir sind so erpicht darauf, ja, den Imperialismus, dieses System zum Einsturz zu bringen, zum Wanken. Ja, es soll auch abdanken, aber für heute meine ich, wir müssen auch verstehen, unseren Mut zu kanalisieren und unsere Wut gegen dieses Verheerende, dieses Vertieren in diesem System, das uns eben so lässt verlottern und so leben wie die Tiere, ein Pferd oder ja, das eben nicht menschengerecht mit uns umgehen kann und generell vor allem mit Arbeitern, die arbeiten in einem anderen Land als hier in so einem reichen. Also ja, da ist sehr viel Wut, aber ich meine nur, dass diese Wut halt nicht überhand nehmen darf und einen ganz lähmen darf. Ich glaube, das ist es so, was ich hier aufzähmen darf oder aufsatteln, was auch immer. Mein Sattelzeug, also hier möchte ich nur kurz beleuchten, die Biografie, meine Vergangenheit und so, auch wenn das persönlich ist und nicht so interessant, aber ich glaube, das ist halt, was mich so niedergedrückt hat oder schüchtern gemacht in meiner Biografie, dass ich fühlte, wow, das ist so eine Wut gegen dieses System und das versteht man doch nie, da kommt man nie dahinter und das zu überwinden. Also man ist verdammt frei zu sein, man ist verdammt ich zu sein, einfach dieses individuelle, ganz, ganz, ganz eigene, helle. Und das ist ein Kerker, ein Verlies, wenn man sich darauf einließ. Und ja, da ist diese Wut so unendlich groß und sie paralysiert einen aber und macht einem einen Kloß im Hals. Und das ist es eben, was mir passiert ist, meine ich, dass ich deshalb so schüchtern bin und gehemmt. Aber jetzt ja nicht mehr so, oder zumindest hier fühle ich da, wo es zählt. Also ja, liebe Genossen und so und liebe Freunde, ihr seid mir alle sehr wichtig. Aber am wichtigsten im Leben ist mir einfach meine Kunst und einfach hier und heute hier zu stehen, ins Paul-Löbe-Haus zu starren und hier zu reden für mich und später es euch zu geben, das Internet. Aber einfach das Reden über Podcast, das habe ich so entdeckt. Ich habe mich selber entdeckt durch. Ja. Und nebenbei auch noch das Schreiben, was ich jetzt fühle, dabei will ich bleiben, das ist mir wichtiger. Aber was ist jemals wichtiger? Alles, jede Arbeit ist wichtig. Der Podcast ist die Vorbereitung fürs Schreiben und das Schreiben wiederum fürs Podcast. Und so müssen die Räder ineinander greifen. Und ich will einfach sagen, ich kann mir keine bessere Arbeit ausmalen als das hier. Irgendwann kann ich vielleicht was anderes machen, aber ich kann hiermit bezahlen, zumindest für mich selber, in meiner emotionalen Kasse fühle ich, das ist so klasse. Also egal, was ich sage, es geht nicht darum, dies oder das hier rein. Es geht um den Inhalt, ja, vor allem deshalb auch die heutige Folge. Da packte ich was rein, fühle ich ja, das, was halt sollte. Vor allem die DKP und so, der Kommunismus, wie man das versteht, die Einheit von Partei und Mitglied von Individuum und Gesellschaft und so. Und ja. Aber genau, wären wir nicht zu subjektivistisch. Hier sehe ich diese Sitzungssäle und da wird entschieden über unser aller Leben und ja, die Gesetze. Und das braucht es ja auch. Wir können nicht einfach alles rundheraus ablehnen und absetzen und sagen, jetzt Anarchie. Nein, das ist ja genau das, wogegen wir Kommunisten uns einsetzen. Gegen dieses Verlottern und so und dieses anarchistische Denken. Ach ja, und so ist halt alles schlecht, ne? Im Bürgertum, in dieser Gesellschaft, die von ihm beherrscht. Im Imperialismus und deshalb das komplett negieren und sagen, komm einmal herumdrehen und nein, das ist aber genauso schlimm oder noch schlimmer als das, was wir sowieso schon hier haben. Das ist ja auch so dumm, dieser Imperialismus, aber wir nehmen es ihm nicht krumm, weil wir kommen nicht um ihn herum und das ist ja auch was Schönes, wir haben ihn vor uns hingestellt als Aufgabe, um ihn zu Fall zu bringen. Hier sich diese schönen Betonpfeile nehmen, die natürlich nicht so leicht einfallen, aber das müssen sie ja auch nicht. Wir können was Schönes draus bauen und diese Gebäude einfach neu beziehen und dann werden die anders ausschauen. wenn sie auch anders dekorieren dann im Sozialismus. Aber das hat alles Zeit, das ist was, was man planen muss. Ne? Die Planwirtschaft, nicht alles so chaotisch, anarchokapitalistisch dem Markt überlassen. Und, ja, aber das müssen wir anfassen. Liebe Genossen, mehr kann ich nicht sagen. Also, bin ich glaube zum guten Ende gekommen. Es gibt nichts zu klagen, möchte ich einfach sagen, es ist sehr viel Schlimmes und Schlechtes im Kapitalismus, aber einfach nur, dass man leben kann und atmen, das ist was Schönes und das ist mein Segen als Poet ist einfach, dass irgendwas ist da, was zwischen uns steht, meine ich, zwischen dem einfachen Arbeiter und Menschen und zwischen dem Poeten, weil der eben vergeht in diesen Zeitläufen, genau. Der hat das alles aufgesogen in sein Persönliches und das Persönliche irgendwie ganz aufgelöst, sondern lebt nur noch im Allgemeinen. Und genau. Also ja, und jetzt bin ich hier am Ufer der Spree und gegenüber ich sehe einen Film mit Propaganda zur Wiedervereinigung, wie sie genannt wird. Oder ja, generell zum deutschen Standard, zu dem, halt, worauf wir stolz sind. Da hören wir schon pathetische Musik im Hintergrund. Und es ist ja auch was Schönes, all das, dieses Romantische, dieses sich zurücksehnen ins Mittelalter und so. Und sie ist auch die deutsche Bundesrepublik, einfach ein wildes Stück, das noch da steht, das herausragt aus der Vergangenheit und das eigentlich schon längst aus war, eigentlich schon längst reif war zur Beseitigung. Nur wir sind noch nicht dazu gekommen, oder eigentlich ja schon in der DDR, aber das macht einen beklommen, daran zu denken, dass das blieb verwehrt, dieses Projekt zu erhalten und dass es wurde beendet. Aber das ist ja trotzdem ein Prozess, ein Fortschritt, aus dem wir jetzt neue Kraft ziehen und was Neues denken überhaupt. Liebe Genossen und ja, liebe Arbeiter, man kann es nicht hoch genug schätzen oder rühmen oder was auch immer, was die DDR war, ja, wie Hartmut König sagte, unbenommen all der Demokratiedefizite und kleinen Mängel, die es noch gab im Leben, darüber will man nicht quengeln, aber man soll es schon ansprechen und zugeben. Aber dass so ein Staat existiert, der einen Eindruck gibt für ein Leben, wie es sein könnte und wie es wirklich lustvoll und nach menschlichen Bedürfnissen und Maßstäben eingerichtet sein könnte, dass es sowas gibt oder gab, das ist erstens was dem Bürgertum sehr viel Angst macht, aber vor allem was uns Arbeitern sehr viel Mut machen muss und noch viel mehr als es heute macht, weil wir natürlich auch eingeschüchtert sind von dieser Macht der bürgerlichen Begriffe und dass die DDR ein Unrechtsstaat war und all das. Also das ist einfach was, wo Peter Hacks drüber sagt, naja, oder zitiert er irgendwen, aber jedenfalls, dass dieser Fortschritt, ich glaube, er sagte, dass selbst unumkehrbar ist, das mit dem Sozialismus ist irgendwie ein Menschheitsfortschritt, der bestehen bleibt. Also egal, ob das umgekehrt wird, jetzt einmal historisch an diesem Wendepunkt 1990, aber es ist ja eingraviert in die menschliche Geschichte und es gibt Leute, die das studieren und die das wieder aufrichten wollen, weil sie einfach sehen, das war was Gutes, das war ein Keim, nicht nur ein Keim, sondern schon eine junge Pflanze, die noch weit entfernt war, erwachsen zu sein und so und wirklich auszugeben, Schatten zu spenden, was auch immer. Ihr ganzes Leben. Und nein, aber es war ein Jüngling, ein junger Staat, der in sich trug die Saat zum besseren Leben, zu überhaupt allem, was wir können geben. Und was ist das alles? Das ist auch gar nicht so viel, dieses Leben. Es ist ein Rätsel. Was ist es? Ein Spiel. Aber nein, der Tod, wie ich sagte, wir dürfen nur nicht so viel Angst davor haben und uns diese Angst vor dem Tod, die uns die Bürgerlichen einjagen, das ist es nämlich, womit sie uns sagen, ja, auch ihr müsst doch treu sein gegenüber dem Regime, weil ihr ja auch lebt hier und was zu essen wollt und im Krankenhaus behandelt werden wollt. Aber das ist alles, glaube ich, was ich gesagt habe, das ist ja auch materialistisch und ist ja irgendwo richtig, dass wir hier leben. Nur es gäbe noch ein viel besseres Leben. Und bei allen Sorgen und Nöten sollte man das nicht aus dem Blick verlieren, dass es nicht darum geht, einfach nur diese tierischen Grundbedürfnisse einmal zu befriedigen und zu sagen, ja okay, das ist es, sondern ein richtiges Leben, das erst noch gefunden werden muss, dass wir weben, vor allem wir Poeten, aber dass wir Menschen uns geben, das, wozu ihr alle berufen seid. Und es geht nicht ohne euch, liebe Leute, also liebe Arbeiter. Ich sage es nicht klar hier und heute. Ja. Aber am besten reden wir an einem anderen Tag weiter. Ich bin jetzt erschöpft und gehe gleich noch über die Spree. Und ja, mal schauen, was ich da so sehe. Also, ja, liebe Grüße hier an alle Genossen oder Nicht-Genossen. Es ist nur ein Keim, sage ich euch. Wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Sowohl als Person, als Menschen, als Partei, aber auch als Land und als Welt insgesamt, als Spezies und Menschheit. Es muss noch viel wachsen, aber das ist was Schönes, eine große Aufgabe zu haben. Dass da kein Stillstand ist, sondern dass man gesehen hat, da ist noch viel Luft nach oben. Und damit diese Stimme, dieses Licht nie erlischt der Menschheit, damit diese Kriege nicht mehr toben, die dem ein Ende setzen. Ja, da ist noch viel zu tun und viel zu setzen. Also ich kann meine Worte weiter setzen, aber ja, es ist jetzt wirklich Zeit, den Schluss umzusetzen.